Teamvorstellungen in der DFL gehen weiter. Wir sprechen über zwei Teams aus NRW, die, obwohl sie aus der gleichen Region kommen, trotzdem sehr große Unterschiede haben. Viel Spaß!
Es geht weiter mit den nächsten Teamvorstellungen in großen Schritten auf die Saison 2026. Und wir haben wieder zwei wirklich coole und interessante Teams für euch heute. Wir bewegen uns heute nämlich in Richtung Ruhrgebiet und Nordrhein-Westfalen. Wir haben schon ein paar Folgen davor darüber gesprochen, dass NRW wirklich eine der Hochburgen im Football und im Flag Football in Deutschland ist. Und heute schauen wir uns zwei der Teams dort an. Ich freue es direkt. Wir reden über die Duisburg Dragons und über die Düsseldorf Firecats. Lasse, du hast mit den Duisburg Dragons ein Interview geführt, mit ihnen geredet. Was haben sie erzählt? Wie ist dieses Team? Wie tickt dieses Team? Was ist die Geschichte?
Ja, vielen Dank. Ja, super schön. Auch vielen Dank nochmal da an das nette Gespräch. Auch hier hat das Gespräch wieder deutlich länger gedauert als eigentlich geplant. Aber man konnte sich über alles Mögliche auftauschen. Und ich habe auch hier viele Sachen gelernt, die ich so nicht wusste. Und ich hoffe, dass ich so viel davon euch jetzt hier auch im Podcast teillassen kann. Die Duisburg Dragons, auch ein Team mit schon doch längerer Geschichte. Sie haben sich gegründet 2010, 2011 in Duisburg und da fand ich es ganz interessant, bei ganz vielen anderen Teams hatten wir davon gesprochen, dass es Uni-Teams waren. Hier ist es anders, hier ist es ein Schulteam gewesen. Ein Lehrer damals hat das maßgeblich in die Wege geleitet und deswegen gab es 2010, 2011 eine Schul-AG, aus denen sich dann ganz lang herausfristig, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen, dann die Duisburg Dragons gegründet haben. Einen Namen sollte ich hier explizit nennen, Robin Ulbricht oder auch Peewee genannt. Und weitere Schüler haben hier das Schulteam gegründet und so ist das Ganze dann gestartet. Als dann nach der Schule ein bisschen zu Ende war, sind die unter dem Dach des Tackle-Vereins der Duisburg Dockers als eigenständiges Flag-Team haben sie sich dort organisiert, haben aber trotzdem nicht viel mit der Tackle-Abteilung dort zu tun gehabt und haben dann auch 2010, 2011 schon ihr Liga-Debüt in Anführungszeichen gefeiert. Ich weiß nicht, wie professionell damals die Liga schon war. Auf jeden Fall haben sie dort lokale Turniere, hauptsächlich Fangturniere gespielt. Damals war die Szene ja noch sehr auf Fangturniere und sowas beschränkt und gab es noch nicht diesen offiziellen perfekten Ligabetrieb. Ich weiß nicht, ob es die DFL in der Form, dass man sich einfach auf Spieltage anmelden konnte, schon gab. Aber sehr, sehr spannend. Ein Team mit sehr viel Historie und eben auch ein daraus gewachsen, dass sie ein Schulteam sind. Ein Team, was noch jünger angefangen hat mit Flag Football spielen als viele andere Teams.
Ja, vielleicht eine direkte Frage zu Lasse. Noch ein bisschen zurück auf das Schulteam. Weißt du, war das auch im Rahmen von so einer NFL-Flag-Aktion, die ja jetzt in Schulen viel passieren, oder war das wirklich eine Eigeninitiative von Robin Ulbricht da?
Das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, damals gab es das NFL-Flag-Programm noch gar nicht oder gab es damals schon. Ich habe nicht genau drüber gesprochen. Ich kann nur sagen, dass in Duisburg jetzt auf jeden Fall auch immer noch die NFL viel macht. Da können wir auch ganz kurz abschweifen zum Pro Bowl, wo auch ein Team aus Duisburg, eine Schule aus Duisburg war auch beim Pro Bowl jetzt dieses Jahr. Die sind auch mit dieser Schule, wo das Team herkam, in Kontakt ein bisschen, sind mit den Lehrern in Kontakt. Da gab es auch ein, zwei blöde Sachen mit der Einreise und irgendwie so, aber da durften auch Lehrer und die Schulmannschaften durften dort mitfliegen und durften dort Deutschland repräsentieren beim Pro Bowl. War eine ganz schöne Sache, glaube ich, für die Kinder. Wo genau das Schulteam hergekommen ist, ob das nur von diesem Lehrer und oder so inspiriert worden war, das kann ich leider nicht ganz genau sagen.
Ich bin mir jetzt da auch nicht mehr ganz so sicher. Ich habe, wo du es jetzt gerade erzählt hast mit dem Schulteam, mich daran erinnert, dass man die immer mal gesehen hat, wenn man im NRW unterwegs war und hat sich natürlich an der Seite auch mit unterhalten, weil der Lehrer, glaube ich, damals sehr, sehr interessiert war, mit den Teams, die etabliert sind, zu sprechen und dann sich ein bisschen Input zu holen. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass das eine Lehrerinitiative war und kein Programm von außen.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr schöne Story und vor allen Dingen sind halt auch dann super viele, und da werden wir, glaube ich, heute noch öfter drauf zu sprechen kommen, dass der harte Kern der Duisburg Dragons wirklich noch aus ihrer Schulzeit zusammen dort geblieben ist und seitdem die ganze Zeit weiter Flag Football gespielt haben und seit 2010 bis jetzt dann also schon 16 Jahre mehr oder weniger auf einem sehr, sehr guten Niveau Flag Football spielen. Und ja, ist, glaube ich, auch einer der, der Erfolgspunkte oder der Erfolgs, ja, der Gründe für den Erfolg, so ist es, glaube ich, besser zu sagen. Genau, 2010, 2011 habe ich schon gesagt, viel Fokus Fun-Turniere, lokaler Ligabetrieb. Und dann 2018 haben sie Beginn das Ganze strukturiert aufgebaut. Sie haben gezielt versucht, neue Leute anzuwerben. Sie haben gezielt aktive Trainingszeiten gesucht, haben sich deutlich mehr hier ja, professionalisiert in der Hinsicht, dass sie gesehen haben, hey, Flag Football ist gerade auch, wird gerade immer größer, viel mehr Leute kommen dazu, Football wird in Deutschland größer. Und so haben sie dann eben ab 2018 angefangen, sich zu professionalisieren. Und das Ganze ja, hat sich dann sehr positiv herausentwickelt. 2022 dann haben sie sich auch direkt für die DFL damals noch qualifiziert, für die Deutsche Flag Liga. Ich wusste nicht mal, dass sie so heißt.
Nein, DFL. Das ist ein Schreibfehler. Ah, das meint einfach okay. Die DFL.
Dann die DFL. Genau, dort waren sie Neunter von den 60 Teams, die das 2022 versucht haben und sind somit quasi auch Gründungsmitglied der DFL 1, wenn man es so nennen will, weil sie direkt im ersten Jahr ja, quasi einen Aufstieg geschafft haben, als sich die DFL 1 abgespalten hat und es dann darunter eine DFL 2 gab.
Ja, ich erinnere mich auch noch dran, die in dieser Saison, als die DFL dann als erste und eben dann auch eine zweite Liga drunter erstmal existiert hat, gab es in der damals noch Westdivision eben das, die Mainzer, über die wir schon gesprochen haben, die eben schon ein Urgestein in der Liga waren, plus dann eben die Duisburg, damals noch Dockers, Mülheim, Shamrocks und Trier-Bieber, die alle mir zumindest eher unbekannt waren. Also vor allem die Duisburg-Dockers waren für mich so ein unbeschriebenes Blatt, auch wenn du jetzt sagst, Lasse, dass sie schon so lange existieren. Aber in den früheren Zeiten, gerade so 2017, 18, 19, als die DFL noch nicht komplett, also als man noch auf eher lokale Turniere gefahren ist, hatte man einfach nicht viele Berührungspunkte mit den Teams dort in NRW. Und deswegen war ich auch sehr positiv überrascht, als sie dann doch auch recht schnell wirklich eines der Top-Teams wurden, muss man dazu sagen.
Ja, voll.
Eine Frage hätte ich dazu.
Bitte.
Und zwar ist es ja so, in NRW gibt es ja oder gab es jahrelang diese NRW-Liga, SFL, SLF.
Genau, SFL, ja.
Und hat Duisburg da auch was mit zu tun gehabt? Waren die da auch tätig? Weil ich weiß, dass bei anderen NRW-Teams, mit denen wir gesprochen haben, das ein großes Thema war in ihrer Historie. Aber ich weiß nicht, wie es bei den Duisburgern ist.
Also ich würde jetzt mal tippen, nein, weil wir im Interview nicht einmal drüber geredet haben. Aber es kann trotzdem sein, dass sie dort aktiv waren. Ich weiß es gerade nicht. Vielleicht habe ich da auch die falschen Fragen für gestellt.
Weil das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum man viele von den NRW-Teams auch irgendwann nicht mehr getroffen hat. Weil die natürlich in ihrer Liga da gespielt haben, die sehr, sehr gut schon organisiert war, sehr früh. Aber halt nur für NRW. Und deswegen sie meistens gar nicht aus ihrer Bundesland rausgefahren sind.
Ah, ja gut, also das ist, glaube ich, eh generell ein Punkt. Ich glaube, also für mich war es zum Beispiel super angenehm, mal, egal über diese ganze Serie hinweg, mal mit Teams auch aus anderen, anderen Teilen Deutschlands, man sieht die ja einmal, vielleicht zweimal auf Spieltagen im Jahr irgendwie so und auch nur dann, wenn man dabei ist und dann muss man auch selber spielen. Deswegen so ein bisschen mal mit anderen Teams zu quatschen, hat schon sehr viel Spaß gemacht. Auch die Duisburg Dragons, damals Dockers, hatten noch viel ja, Probleme, auch damals mit dem Platz bei dem Verein, auch im Tackleplatz. Dort mussten sie immer um Platzzeiten kämpfen und so weiter. Das haben viele Vereine ja in der ursprünglichen Liga gemacht. Und deswegen machen wir jetzt, wenn wir so bei der Vereinsgeschichte sind, noch ein bisschen den Bogen zu Ende. 2023 sind sie dann von den Duisburg Dockers weggegangen. Hier muss man aber ganz klar sagen, das war im beidseitigen Einverständnis, das war definitiv, ja, glaube ich, für beide eine gute Entscheidung. Sie sind zu einem Fußballverein gewechselt, weil sie dort bessere Infrastruktur hatten und vor allen Dingen eine Platzsicherheit. Dieser Fußballverein kann ihnen eben 2 bis 3 Mal die Woche einen Rasenplatz zur Verfügung stellen, den sie davor nicht hatten. Davor hatten sie Probleme bei der Stadt, Platzzeiten zu bekommen. Und deswegen war das, glaube ich, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung hin zur Professionalisierung, dass sie jetzt weg sind von einem Tackle-Team, was natürlich dann immer ein bisschen schade ist, aber hin zu guter Infrastruktur und guten Trainingsmöglichkeiten. Genau, deswegen kommen wir zu dem, wie sie jetzt heute sind. Wie schon angesprochen, seit 2023 sind sie jetzt eine eigene sind sie jetzt eine eigene Abteilung eines Fußballvereins. Ich glaube, das ist aber nicht nur ein Fußballverein, sondern das ist ein Mehrsportverein. Die haben auch ganz viele andere Sachen und können sich so quasi mit ihrer eigenen Flag-Abteilung hier in dem Verein ganz gut behaupten.
Und haben sich in dem Zuge ja auch umbenannt. Also das
genau.
ist ja dann auch für viele, viele ein bisschen ein Umbruch gewesen. Wir haben es jetzt bei mehreren Teams auch, die sich in den letzten Jahren umbenannt haben. Und die Dragons, die Duisburg Dragons, sind da eben keine Seltenheit.
Genau, der Name
Dragon. Liegt auch in den meisten Fällen, daran, dass es jetzt auch die Freiheit gibt. Also wenn sie an ein Team geknüpft sind, an einen Verein oder sowas, sind die auch vorgeschrieben, die Namen. Und jetzt quasi, wenn du eigenständig bist oder mehr Freiheiten erkämpfst,
genau, der Name Dragon, ich habe auch kurz nachgefragt, hat irgendwie keinen ganz speziellen Hintergrund. Ganz grundsätzlich wurde mir nur gesagt, dass er Kraft und Einheit symbolisiert, was ja vollkommen verständlich ist. Und sie wollten eben einen eigenen Namen haben, der keinen Bezug mehr zu den alten Dockers so ein bisschen angibt. Nicht, weil sie mit den Dockers auf den Kriegsfuß sind, sondern einfach, um sich so ein bisschen auch in einen kleinen Neuanfang und sich selbst vielleicht auch so ein wenig neu zu erfinden. Neu erfunden haben sie sich dann auf jeden Fall auch. Sie sind immer weiter größer gewachsen. Sie haben das DFL-Team, die erste Mannschaft, die in der ersten Bundesliga spielt, seit Jahren auch aus Final Eight wird. Da kommen wir aber später noch ein bisschen dazu. Wenn wir uns noch die Vereinsstruktur ein bisschen anschauen, dann haben sie noch eine zweite Mannschaft, die spielt in der Regionalliga. Hier kommen vor allen Dingen neue Spielerinnen und Spieler ran. Gilt so ein bisschen als Talentpool, so wie wir das auch bei vielen anderen Teams gesehen haben. Steigen sie jetzt auch hier auf dieses zweite Team mit auf, was definitiv Sinn macht, und versuchen sie auch hier mit dem vielleicht noch ein, zwei Ligen aufzusteigen, um den Leistungsgap, um die Unterschiede der Leistungen zwischen ersten und zweiten Team so gering wie möglich zu halten, damit hier nicht sofort so ein Riesensprung drin ist.
Da auch eine Frage, Lasse. Ich habe über Instagram öfter gesehen, wenn sie Posts über ihr zweites Team machen, dann nennen sie das 22er-Team. Weißt du, wo das herkommt?
Ich glaube, ich habe schlechte Fragen gestellt. Ich werd dem Mirko einfach, glaube ich, noch mal ein paar Fragen hinterher schauen und die vielleicht so ein bisschen nachreichen. Nee, weiß ich leider auch nicht. Könnte sein, dass es 2022 gegründet.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen, als da ja die zweite, auch DFL 2, gegründet wurde. Da hat sich natürlich angeboten, für einige Teams auch ein zweites Team zu gründen.
Genau, zu den weiteren Mannschaften, eine U16 haben sie noch, die haben sie im Aufbau mit Schulkooperation. Sie machen in Duisburg, gibt es anscheinend mehrere Schulen mit NFL-Flag-Programm, da sind anscheinend Lehrer auch viel dabei. Da machen sie auch viel Richtung, gehen in die Schulen, machen aktiv die AGs, helfen den Lehrern, stehen zur Verfügung und sind jetzt hier eine Jugend am Aufbauen und wollen auch hier schauen, dass dieser Weg, der für sie gut war, aus der Schule raus quasi mit Flag Football anzufangen, dass es jetzt eben auch anderen Kindern zuteil wird, was ja definitiv auch, glaube ich, ein guter Weg ist, weil man eben, wenn man in der Universität fischt, ja nur Leute 18 plus quasi abgreift, wenn man aber schon in der im Gymnasium, in den Oberschulen oder wie auch immer das in NRW heißt, versucht, Talente ranzuziehen, dann kann man eben auch schon deutlich jünger anfangen und dann sind die, haben die schon mit 18, 19 eine Spielerfahrung von 3, 4 oder mehr Jahren. Genau, ansonsten trainieren tun sie zweimal wöchentlich. Bei ihnen trainiert Team 1 und 2 gemeinsam, auch wenn sie, hat er ganz klar gesagt, für manche Duels ein bisschen abtrennen oder gerade dann, wenn sie ins 5-on-5 gehen am Ende von Trainings und Scrimmages, dann auch hier klar aufteilen. Macht aber auch, glaube ich, definitiv Sinn. Trotzdem schauen sie hier, dass ganz klar der Wissenstransfer stattfindet, dass alle auch erfahrenen Spielerinnen und Spieler ihr Wissen weitergeben, Sachen erklären, sodass nicht alles beim Coach hängen bleibt, der dann auf 10 neue Spielerinnen und Spieler gleichzeitig achten muss, sondern dass alle so ein bisschen sich gegenseitig coachen, was, glaube ich, eine sehr angenehme oder klang nach einer sehr angenehmen Trainingsatmosphäre. In der Offseason haben wir jetzt auch ein bisschen viel drüber geredet, aber es war auch mehr, glaube ich, mein eigenes Interesse, viel auf die Athletik gegangen, Sprints und dann, desto mehr man in der Saison kommt, man geht mehr ins Spielerisch rein, versucht taktisch seine Plays wieder reinzubekommen, seine Defense-Coverage und so weiter. Das klang sehr ähnlich zu dem, wie das auch viele andere Teams und auch wir so ähnlich machen. Es klang alles sehr, sehr, sehr fundiert, muss ich auch sagen. Also die machen sich da wirklich Gedanken, die reden da viel miteinander. Das ist nicht, wir kommen ins Training und und schau mal, was so passiert, zock mal ein bisschen, sondern das ist halt alles Hand und Fuß, das ist fundiert. Die haben sich auch einen Plan über die ganze Offseason gemacht, was sie wann trainieren wollen. Und ja, ich finde einfach, das merkt man, oder das hat man in dem Gespräch auch gemerkt, dass da eine Struktur dahinter steckt. Außerdem, was ich auch noch dazu sagen will und wo wir, glaube ich, auch im Podcast noch nicht so viel drüber gesprochen haben, deswegen da höre ich auch gerne mal gleich eure Meinung dazu, gilt im ersten Team bei den Duisburg Dragons eine Fitnesspflicht. Das heißt, es gibt zwar zweimal die Woche dieses Teamtraining, aber neben dem Training müssen noch alle zweimal was machen. Und alle DFFL-Spieler, hat er mir gesagt, gehen mehr oder weniger regelmäßig, aber die meisten sehr regelmäßig zweimal die Woche noch zusätzlich ins Gym, arbeiten in ihrer eigenen Fitness, an ihrer eigenen Athletik, was bei vielen guten, sehr, sehr guten Spielerinnen und Spielern auf jeden Fall schon wissen. Aber ich glaube, für andere ist es noch eher Neuland, dass man eben auch nicht nur auf dem Flag-Football-Platz sich verbessern muss, um besser zu werden.
Ich glaube auch, also das spricht auch dafür, was wir auch schon oft gesagt haben, dass Flag Football sowohl Professionalisierung braucht, als auch gerade durchmacht und nicht nur auf dem Organisationslevel, sondern eben auch auf dem persönlichen Fitness- und Sportlevel. Ich erinnere mich da auch, ja, wir haben auch schon über Fun-Turniere geredet, wo es dann wirklich viele Teams teilweise auch mit ein paar Bierchen intus schon spielen. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Teams da einfach ein bisschen dagegen steuern, gerade die Teams der DFL 1 und auch sagen, hey, wir wollen als professionelles Sportteam wirklich auch Erfolg haben und es geht auch nur um die Fitness. Du brauchst eine Grundfitness, um überhaupt diesen Sport auf dem Level spielen zu können. Und dann finde ich das ziemlich vorbildlich, was die Dragons hier machen, das auch nicht nur den Spielern vorzugeben, sondern auch zu animieren, gemeinsam ins Gym zu gehen. Ich habe auch gesehen, Lasse, dass sie da auch eine WhatsApp-Gruppe haben, die wir bei den Spatzen teilweise auch haben, wo sich generell dann motiviert wird, wo Leute reinposten, hey, ich war gerade im Gym, ich habe die Übung gemacht. Und das ist, glaube ich, eine super Gemeinschaftssache, einmal als Motivation, aber auch fürs Gemeinschaftsgefühl.
Ja, und ich glaube, dass es auch bei den Teams sich so verändert, umso breiter die Teams werden, umso mehr auch Konkurrenz und Plätze innerhalb eines Teams ist, umso mehr ist auch der Zug ins Fitnessstudio da. Also wenn du 15 Spieler hast, sich aufstellen, dann reicht dann auch irgendwie das Teamtraining, um sich kompetitiv zu halten. Aber die Konkurrenz besteht nicht. Deswegen finde ich es spannend, dass sie eine Pflicht haben, weil es ja dann, zumindest klang es jetzt so, weil man es ja auch handhaben könnte, zu sagen, wir stellen die auf, die am besten sind. Und meistens sind die dann auch verbunden mit Athletik. Also dass die Spieler das dann selber verstehen und sich halt dementsprechend darauf vorbereiten.
Ja, also ich will hier gar nicht
wie die das durchsetzen?
Ja, genau. Ich wollte gar nicht sagen, dass Mirko hier, der Trainer, mit dem ich geredet habe, dass er die Leute kontrolliert, ob sie ins Gym gehen. Das so funktioniert das nicht. Das funktioniert eher, dass man sich gegenseitig dazu animiert, ins Gym zu gehen, dass man sich dazu animiert, um gegenseitig besser zu werden. Und am Ende ist es bei denen auch so, dass am Ende die Besten, es kommt am Ende über die Leistung. Aber er hat gerade gemeint, die Leute, die Chancen haben, oder die gerade dabei sind, im ersten Team zu spielen, die werden hier sehr zu animiert, die werden hier von anderen accountable gehalten, sodass es unfassbar, ja, sodass da quasi so ein, ich will nicht sagen, eine Pflicht entsteht, aber das ist so ein bisschen sozialer Druck, finde ich, dahinter, aber ich glaube, das ist ein angenehmer sozialer Druck, so wie ich das verstanden habe, sodass man quasi sagt, hey, wir sind ein Team und wir sind einer für alle, das heißt, wenn wir alle hier diese Zeit aufwenden, dann muss jeder diese Zeit auch mitgehen, dann müssen wir hier alle versuchen, an einem Strang zu ziehen, dann gibt es nicht ein paar wenige, die hier mehr machen sollten und die anderen, die sich hier dann rausnehmen können. Und so habe ich das eher verstanden, also nicht mit einer Pflicht, dass hier abgehakt werden muss oder Beweisbilder geschickt werden müssen oder ähnliches. Genau, dann kommen wir auch schon so ein bisschen, wo wir auch viel drüber geredet haben, Vereinsphilosophie, Teamstruktur haben wir gerade schon auch ein bisschen viel drüber gesprochen. Es ist sehr oft in diesen Gesprächen, glaube ich, 4-5 Mal One-Team-Culture gefallen, eine Ein-Team-Kultur. Es ist eine Freundschaft. Man merkt es, dass Flag Football super wichtig ist, dass im Flag Football super wichtig ist, auch mit den Leuten sozial, man muss nicht immer beste Freunde sein, das will ich nicht sagen, aber dass man sozial irgendwie auf einer Wellenlänge steht, dann versteht man sich auf dem Platz besser, dann ist die Connection besser und deswegen gehen sie hier sehr viel drauf ein.
Und das finde ich auch cool. Also du hast ja gesagt, die Dragons haben einfach schon eine lange Geschichte, seit 15 Jahren mittlerweile Und einige davon, meinst du, sind ja auch schon seit damals oder schon sehr lange dabei. Und dann haben sie im Prinzip so eine gute Mischung aus dieser Freundesgruppe, aus der sich ein Team bildet, was wir bei vielen anderen Teams auch hatten, aber eben auch einer guten Organisation, die auch mit Nachwuchsarbeit und Förderung dort einfach zukunftsorientiert arbeitet. Und ich finde, wenn man das verbinden kann, das ist ideal.
Genau, sehe ich auch so. Also klang für mich auch alles sehr stimmig, gerade vor allem in diesem harten Kern, der seit der Schulzeit zusammenspielt, jetzt mit neuen Spielern aufgefüllt wird, mit neuen Jugendspielerinnen und Spielern. Das ist wirklich, klingt für mich nach einem sehr auch nachhaltigen Programm, wo man schaut, dass es auch nicht nur über die nächsten 2, 3 Jahre, sondern auch darüber hinaus gut in Duisburg Flag Football gespielt wird.
Du hast auch angesprochen, Lasse, sie haben eine zweite Mannschaft, sie haben aber noch kein Damenteam, oder? Haben die Duisburg Dragons eigentlich auch Spielerinnen oder sind sie da eher männerdominiert?
Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob Spielerinnen letztes Jahr in der DFFLF irgendwo mitgespielt haben. Haben wir nicht explizit darüber geredet. Sie haben auf jeden Fall kein eigenes Frauenteam. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass da Spielerinnen dabei sind. Ich weiß aber nicht, ob diese Ambitionen haben, irgendwann ein eigenes Team aufzumachen, gerade in einer Spielgemeinschaft irgendwo mitspielen. Das werde ich aber sicherlich nochmal herausfinden und dann spätestens bei der Folge, wo wir über die DFFF-Saison dieses Jahr reden, nochmal ja, genauer sagen können, ob und wie, inwiefern auch die Duisburg Dragons in der DFFF quasi mit ein, zwei Spielerinnen oder mehr sogar vertreten sind.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es so viele Damen in dem Team gab. Also auch, es gibt ja mal ein paar Teams, ich glaube, wir sprechen auch über Mülheim und haben auch andere Teams, wo auch Damen immer mal auftauchen bei Turnieren. Aber ich glaube, bei den Duisburgern wird es sicherlich welche im Training geben, aber sie sind mir nicht so präsent. Also ich glaube, die werden nicht genug haben für ein Team.
Ja, für ein eigenes Team noch nicht, glaube ich. Aber ich könnte mir definitiv vorstellen, dass sie vielleicht versuchen werden, ja, in die Richtung zu gehen. Dann langfristig da vielleicht auch mit reinzugehen. Oder vielleicht mit Spielgemeinschaften. Gibt es ja in der Region sonst auch genug andere Teams.
Wenn wir schon über den Kader reden, müssen wir ja auch über den größten Personalpunkt reden. Wir haben es auch schon in anderen Folgen angedeutet und drüber gesprochen. Malik Al-Kalut, ihr Topspieler der letzten Jahre, hat sie leider verlassen. Lasse, was hat Mirko dazu gesagt?
Ja, also er hat gesagt, dass das ein Spieler war, den sie irgendwie seitdem er 10 ist aufgebaut haben. Seitdem er 10 ist, haben sie ihn trainiert, sowohl im Flag-Footballerischen als auch im Athletischen. Und ich finde, das ist einfach genau der Paradespieler, wo man sagt, ja, hier hat alles geklappt. Er hat früh angefangen mit Flag Football spielen, hat sich früh an diese ganze Bewegungsart, man musste nicht mit 18, 19, 20 diese Bewegungsart, die im Flag Football ja schon anders ist, wie sie im Fußball oder in anderen Teamsportarten ist, hat er nicht gelernt und so hat man ihn angezogen. Und ja, jetzt war es auch so ein bisschen, ja, der Stolz, bisschen des Teams, das hier zu zeigen, hey, hier, wir haben ihn in so jungen Jahren gut gemacht und jetzt spielt der Nationalmannschaft, einer der besten Spieler. Wir haben auch, als wir über Spiele über sie geredet haben, oft immer seinen Namen erwähnt. Sicherlich einer der besten Spieler mit in Deutschland. Und genau, deswegen ist es ja schon ein harter Abgang für sie, aber auch hier ist kein böses Blut geflossen und sie versuchen diesen Ausfall definitiv so gut es geht zu kompensieren. Sehen darin aber auch so ein bisschen eine kleine Chance zu sagen, okay, unser bester Spieler ist weg, dadurch können sich andere vielleicht ein bisschen mehr zeigen, dadurch können andere vielleicht aus seinem Schatten kommen und es muss nicht eine Person exakt diese Lücke füllen, sondern sie versuchen das als Team aufzufangen.
Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. So gut Malik ist, er ist so stark als Einzelspieler, dass natürlich die ganze Offense auch auf ihn ausgelegt ist. Einfach weil sich das anbietet. Aber dementsprechend die auch recht eindimensional wird, dass wenn er nicht funktioniert oder wegfällt, die Offense natürlich ein bisschen ihre Firepower verliert. Wenn sie von vornherein ihn nicht haben und die Offense anders aufstellen, wie du es sagst, dann wird es vielleicht ein bisschen, gibt es eine höhere Baseline, weil du nicht nur an einen Spieler gekoppelt bist. So
Genau.
könnte ich mir vorstellen.
Und deswegen kommen wir auch, glaube ich, direkt zum bisschen einen kleinen Ausblick für die Duisburg Dragons. Wir haben noch nicht ganz so viel über Ergebnis von ihnen gesprochen, aber sie waren auf jeden Fall die letzten Jahre immer im Final Eight dabei. und waren das auch letztes Jahr. Ich weiß nicht, wie die Finals davor ausgegangen sind. Dort waren sie auch, glaube ich, nie im Halbfinale, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Nee, es war nur 2024, gab es ein Gruppenspiel gegen Lichtenberg, wo die Duisburg Dragons es in der eigenen Hand hatten. Am Anfang sah es tatsächlich auch so aus, als könnten sie die Lichtenberger ärgern und den Halbfinaleinzug fix machen, aber dann waren die Lichtenberger mit ihren Fans im Rücken in Berlin dann doch zu stark und damit war es für Duisburg dann eben ja, in der Gruppenphase Schluss. Genauso wie letztes Jahr, 2025 auch.
Genau, letztes Jahr die Duisburg Dragons mit keinem Sieg als einziges Team, glaube ich, aus dem Final Eight gegangen.
Wobei man dazu sagen muss, in dem Spiel um Platz 7 gegen Strelitz gab es ein paar Entscheidungen, die leider nicht glücklich waren im Nachhinein zu Ungunsten der Duisburg Dragons. Also es hätte sportlich auch ein Sieg werden können.
Ja, und ich meine, also ganz ehrlich, dass man sich in diesem Spiel um Platz 7 dann nicht mehr ganz so on fire ist, wie als wäre es ein Halbfinale. Auch das kann man glaube ich, verstehen. Genau, sie haben dieses Jahr ganz klar gesagt, sie wollen versuchen, den Fokus auf den Prozess zu setzen. Sie wollen Spieltag für Spieltag denken, an jedem Spieltag ihr Bestes geben. Sie wissen, dass sie in einem guten Spot sind. Sie haben aber auch eine spannende Konkurrenz in ihrer Division, wo man sagen muss, da ist jetzt kein ganz, ganz krasses Top-Team in ihrer Division dabei. In der Division sind sie mit Strelitz, mit Oldenburg und mit Nürnberg dieses Jahr. Diese Division wollen sie auf jeden Fall gewinnen und dann von Spieltag zu Spieltag hoffen, dass sie hier reingehen. Ich hoffe, ich habe die Division gerade richtig wiedergegeben. Das klingt für mich irgendwie gerade ein bisschen falsch.
Nee, ich glaube nicht. Es müsste Duisburg, Oldenburg, Lichtenberg und Strelitz sein.
Ah, Lichtenberg. Das kann sehr gut sein. Dennoch ist, glaube ich, hier das Ziel, jedes Spiel angehen, als dass man es gewinnen will und dann schauen, wohin es geht. Für mich sind sie auch nach dem Gespräch, muss ich ganz klar sagen, weiterhin ein Team, was vielleicht ein bisschen nicht ganz hinter den Top 6, bisschen hinter den Top 6 hinterherhängt, aber für mich ist es ein Kandidat für das Final Eight. Sie werden sich da mit anderen Teams, glaube ich, auf jeden Fall duellieren. Über ein Team, mit dem sie sich wahrscheinlich sehr stark duellieren werden, ist das Team, worüber wir gleich noch sprechen werden. Ansonsten haben wir die anderen Teams, die da in der Tabellensphäre mitschwimmen werden oder mitspielen werden. Nürnberg, Erlangen, glaube ich, schon angesprochen. Auch Würzburg. So ist, glaube ich, sind die Ziele für nächstes Jahr. Deswegen explizit haben sie eigentlich nur das Final Eight erwähnt. Sie spielen noch internationale Turniere ein bisschen mit. Am King Bowl in Utrecht sind sie dabei und beim Big Bowl.
Ich glaube aber tatsächlich, dass es ein Team ist, was dieses Jahr es deutlich schwerer haben wird als letztes Jahr, um das Final Eight zu spielen. Also das Ziel sehe ich absolut realistisch gewählt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird mit auch den Teams, die jetzt nachgekommen sind.
Ich glaube auch, wir haben ja schon jetzt öfters drüber geredet. Letztes Jahr hatten wir eine Top 7, da war Duisburg dabei und war auch durch starke Leistungen, haben sie es auch gerechtfertigt, dass wir sie als eigentlich bis Final Eight gesetzt gesehen haben. Dieses Jahr haben wir zumindest zwischen uns dreien das auch mit Top 6 reduziert und den Contender-Kreis und die restlichen zwei Plätze deutlich erweitert. Ich sehe Duisburg eindeutig im Contender-Kreis, aber nicht mehr in diesen gesetzten Teams, die da muss, wo sehr viel schieflaufen muss, dass sie nicht ins Final Eight schaffen.
Ja, würde ich euch zustimmen. Ich finde aber, da geht jetzt ein ganz klares Lob raus an die Duisburg Dragons, dass das alles sehr, ich habe es schon ein, zwei Mal gesagt, dass das alles sehr professionell, sehr fundiert, sehr strukturiert geklungen hat. Und ich glaube, dass sich das auszahlt. Und wir werden es bei den Tipps nochmal sehen dann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie, ihr könnt euch das ja auch vorstellen, aber dass sie uns auch vielleicht positiv überraschen werden, im Vergleich zur letzten Saison. Demnach würde ich, glaube ich, sagen, gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Duisburg Dragons, ein sehr, sehr spannendes Team, die um die Plätze im Final Eight mitkämpfen werden, die alt eingesessen sind. Und ich glaube, deswegen kommen wir jetzt zu dem Team, die ein bisschen einen Gegensatz zu den Duisburg Dragons bilden. Sie sind ein bisschen neuer, sie haben auch nicht ganz diese Geschichte, haben auch, glaube ich, ein bisschen andere Mentalität im Team. Wir schauen auf die Düsseldorf Firecats.
Ja, die Düsseldorf Firecats, eines der Aufsteiger-Teams aus der DBFL 2 letztes Jahr und wahrscheinlich das polarisierendste Team, was wir in den letzten Jahren in der DFL hatten und haben. Ich würde sagen, wir können ja alle Ecken und alle Aspekte auch beleuchten, um es mal direkt so ein bisschen hier reinzuschmeißen und dann natürlich auch mit euch darüber zu sprechen. Es gibt einige, die Düsseldorf Firecats ein bisschen mit Red Bull Leipzig vergleichen. So ein bisschen ein Retortenteam, was sehr schnell und auch mit viel Geld und Unterstützung aufgebaut wurde. Auf der anderen Seite, und deswegen, ich schmeiße das hier nur in den Raum und sage nicht, dass es das meine Meinung ist, denn ich habe mit ihrem Head Coach, mit Darius, lange telefoniert und wir hatten Lasse ja auch letztes Jahr mehrmals mit ihnen zu tun, sowohl in der Liga als auch auf anderen Spieltagen mit Videotape-Tauschen und so. Deswegen, ich weiß, dass da auf jeden Fall deutlich mehr dahinter steckt als ein, ich sag mal, reines Reportenteam, was mit Geld und Zug aufgebaut wurde. Die Düsseldorf Firecats haben eine sehr interessante Geschichte, die damit begonnen hat, dass sich eine Gruppe oder fast der Hauptteil des damaligen Black Teams der Düsseldorf Bulldozers im Prinzip von diesem Verein, von diesem Team abgespalten hat. Ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube, es waren ungefähr 17 von 19 Spielern. Also im Prinzip das gesamte Team ist damals aufgrund von Unzufriedenheiten mit den Trainingsbedingungen und dem Vereinsumfeld einfach von den Düsseldorf Bulldozern, dem Verein, gegangen und hat gesagt, wir wollen was Neues aufbauen. Und was sie dann gemacht haben, hier muss man auch zwei Namen nennen, einmal eben Daniel Schmitz, der auch aktuell noch als Head Coach fungiert von den Düsseldorf Firecats und auch letzte Saison als Receiver gespielt hat, diese Saison als Head Coach, auch als Spieler, aber eben vor allem als Head Coach. Und dann haben wir noch Kai Rothe, der letztjährige Quarterback, der dieses Jahr, das kann man schon mal vorwegnehmen, ins zweite Team gehen wird, ist auch nicht mehr der Jüngste, hat letztes Jahr aber eine sehr solide Saison gespielt und den Düsseldorf Firecats damit eben auch zum Aufstieg verholfen und war eben einer der treibenden Köpfe hinter dem Weggang von den Bulldozern und dem Aufbau des neuen Teams der Düsseldorf Firecats. Und das Ganze war im Jahr 2022. Denn sie sind zuerst zu den Panthers gegangen. Also die Düsseldorf Panthers, auch ein bekanntes Team, vor allem wegen einer Personalie, Sebastian Vollmer, der ehemalige Offensive Lineman der Patriots, der ja auch zwei Super Bowls gewonnen hat und eben seine Karriere vor wahrscheinlich mittlerweile über 20 Jahren bei den Düsseldorf Panthers gestartet hat. Und zu diesem Team sind eben dieser Kern der ehemaligen Bulldozers dann gegangen und hat als Panthers Flag Team dann gestartet. Und sie sind dann, das fand ich auch ganz charmant, wie Darius es erzählt hat, sie sind so ein bisschen ungeplant in eine Kooperation zwischen den Panthers, den Patriots, den New England Patriots und Rhein-Fire, also dem ELF-Team oder ehemaligen ELF-Team, muss man wahrscheinlich mittlerweile sagen, reingerutscht. Denn diese Teams und vor allem die Patriots, die ja durch die NFL-Flag-Aktion und die ganze Kooperation mit verschiedenen Städten und auch Gebieten in Deutschland, haben ja viele NFL-Teams Kooperation, haben in Düsseldorf ihren Standort aufgebaut und haben dann eben ein Flag-Team gesucht, um das aufzubauen, um das zu pushen, und haben sich dann eben mit dem neu gegründeten Düsseldorf Panthers Flag-Team kooperiert und dort sowohl die Namen und sozusagen die Marke zur Verfügung gestellt, um eben auch Sichtbarkeit zu erlangen, als auch in gewissen Art und Weisen auch Expertise, aber da kommen wir später zu. Basierend auf den Kooperationen haben sie sich dann in Firecats umbenannt, also Panthers plus Rhein-Fire, Firecats. Ich glaube, falls ich jemand schon mal gefragt habe, wo der Name herkommt, das ist im Prinzip die Entstehungsgeschichte der Düsseldorf Firecats. Und sie haben eben auch vom Start an eine sehr, sehr krasse Unterstützung und von der Stadt Düsseldorf bekommen, von
Das
lokalen Sponsoren. Ja,
ist,
Lasse?
glaube ich, wirklich eine Sache, die sie auszeichnet. Überall, also ich weiß nicht, wie viele Kooperationen man zum Beispiel auf der Instagram-Seite von den Düsseldorf Firecats mit D-Sports sieht. Düsseldorf macht da wirklich ganz, ganz viele Sachen richtig, indem sie hier Vereine, nicht nur Flagball-Vereine, sondern auch andere Vereine viel pusht, hier versuchen, sich sportlich gesehen, ja, da nochmal wirklich besser aufzustellen. das macht Düsseldorf wirklich richtig, richtig gut. Ich glaube nicht, dass es ein Verantwortlicher hier hört, aber das kann man auf jeden Fall mal loben. Und wir haben in anderen Podcasts jetzt viel darüber gesprochen, dass es Streitigkeiten und Probleme mit Städten gab. Dort ja, kommt da sehr viel Unterstützung, sowohl mediale Aufmerksamkeit als auch für Trainingsbedingungen. Das ist wirklich eine schöne Sache.
Das merkt man ja nicht final daran, dass Düsseldorf jetzt die WM ausrichtet. Merkt man, die haben auch Bock auf Fleck und die haben ihren Platz da. Da denke ich, wird man auch nochmal drüber sprechen. Also da lasse ich dir das mal, Josh. Aber dadurch, dass die WM da pushen und alles, da merkst du, da ist mehr dahinter als nur ein bisschen Marketinginteresse.
Absolut. Und das haben sie dann aber auch, und das muss man ihnen auch zugutehalten, einfach gut genutzt, diesen Push und diese Unterstützung, die die Stadt und andere Marken wie eben Patriots, Rheinfire und so weiter ihnen geboten haben, um dieses Team einfach sehr schnell aufzubauen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass eben ein beträchtlicher Kern der Düsseldorf Bulldozers in das neue Firecats-Team sozusagen das Firecats-Team gegründet hat. Das heißt, es war nicht so, dass das ein Team war, was komplett von null gestartet hat. Da war schon viel generell Football Knowledge und auch viel Flag Football Knowledge schon vorhanden. Da war viel Erfahrung da und darauf konnten sie gut aufbauen. Und da haben sie dann auch stark drauf aufgebaut. Sie haben nämlich gleich im ersten Jahr, ich hoffe, ich bringe die Jahre nicht durcheinander, beim der Saison 2024 haben sie in der Regionalliga gespielt, in der Regionalliga in NRW. Und haben dann zum Beispiel Luca Buhlmann, den einige von euch auch aus der Nationalmannschaft kennen, der die Jahre davor bei den Mülheim Shamrocks und dann noch davor, ich glaube 2017 bis 19, bei den Augsburg Rooks gespielt hat. Ich weiß nicht, ich habe in meiner ersten Saison oder zweiten haben wir öfters mit den Rooks zusammen trainiert und da habe ich dann auch mit Luca öfter gegen Luca gespielt. Deswegen finde ich sehr cool, dass wir uns da schon lange kennen und dass er eben auch diesen Weg gegangen ist, direkt zu den Düsseldorf Firecats von einem Erstligateam, von den Mülheim Shamrocks, zu einem damaligen Drittligateam, zu den Düsseldorf Firecats, ist diesen Weg gegangen, weil er, glaube ich, auch einfach gesehen hat, was sie reinstecken, welche Chancen sie bieten und was er mit seiner Klasse als Spieler und seiner Erfahrung einfach auch diesem Team mitgeben kann. Anderer Name, den man auch nennen kann, da kommen wir bestimmt auch kurz drauf, ist zum Beispiel eine Pia Schwab, die auch lange Zeit in der Damen-Nationalmannschaft gespielt hat und, glaube ich, auch jetzt noch Teil des Kaders ist, die auch bei den Mülheim Shamrocks gespielt hat und, glaube ich, zusammen mit Luca, ich glaube, die sind gut befreundet, zu den Düsseldorf Firecats gegangen ist und auch im ersten Jahr zumindest in der Regionalliga-Zeit auch dort im Mixteam gespielt hat und dann letztes Jahr, Lasse, du warst auch stark sozusagen involviert in der Frauenliga, dort mit dem Frauenteam der Düsseldorf Firecats gespielt und auch recht erfolgreich gespielt hat. Das heißt, sie haben sowohl diesen Kaderkern von den Düsseldorf Bulldozern genommen, als auch noch weitere Spieler, die schon etabliert und erfahren waren, um einen Kern zu bauen, der die Firecats eben sehr schnell professionell gemacht hat, nicht nur von der Struktur, sondern auch vom Sportlichen. Und das ist einfach ein super Blueprint. Natürlich wird nicht jede Stadt und jeder Verein diese Unterstützung haben können. Aber dieser Wille, das durchzuziehen und sich einfach mehr ein Ziel zu setzen und das dann auch zu erreichen, das ist auf jeden Fall stark. Und deswegen muss ich auch persönlich sagen, diese, ich sag mal, Meinungen zu, das ist doch nur ein Retortenclub und das basiert doch nur auf Geld von externen Vereinen, das ist nicht wirklich gerechtfertigt, weil dahinter stand trotzdem einfach eine Gruppe von Freunden, die das Ganze aufgebaut haben. Und jetzt können wir auch, ja, vielleicht ihr zuerst.
Ja, und ich will auch hier nochmal ganz klar dazu sagen, man kann nicht einfach nur irgendwelche Leute herholen und sagen, hey, wir wollen jetzt aufsteigen. Das funktioniert ja so einfach nicht. Ein Verein muss den Leuten auch ja, irgendwie auch soziales Umfeld geben. Wir machen das alle zum Spaß und auch die Spieler dort machen das zum Spaß. Sie machen das in ihrer Freizeit. Die investieren hier viel von ihrer Freizeit und deswegen ja, muss auch hier das soziale Umfeld definitiv stimmen. Und ich finde, das merkt man bei den Firecats auch, wenn man sie gegen sie spielt oder wenn man sie auf Spieltagen hat, dass das hier alles wirklich stimmt, dass hier wirklich ein schönes Setting gesetzt wurde, was auf Leistung, aber eben auch ja, die nötige Leichtigkeit und den nötigen Spaß basiert.
Ja, und wir sprechen ja auch immer von Professionalisierung im Flag und wo wir hinwollen. Und wir haben jetzt über Spieler gesprochen, die diesen Weg gehen wollen, die die Natio als Ziel haben, die Olympia vielleicht als Ziel haben. Und da wirst du dich an Teams hängen, die diese Professionalität bieten. Und das können viele nicht. Das ist der eine Punkt. Und auf der anderen Seite muss man aber verstehen, warum Spieler sich diesen Weg dann wählen. Und das ist aber, glaube ich, genau diese Diskrepanz, die wir da haben, zu sehen, aus Sicht von Düsseldorf ist das, glaube ich, in keinster Weise böse, Leute abzuwerben. Die wollen ihr Projekt aufbauen und ein tolles Flag-Football-Programm auf die Beine stellen. Für Teams, die darunter leiden, weil Spieler weggehen, die vielleicht entscheidende Spieler waren, Teams, die komplett zusammenbrechen, deswegen, die sind dann dementsprechend sicherlich nicht ganz so gut darauf zu sprechen und sagen, naja, wir sind ja quasi chancenlos gegen die und wir sind jetzt am Ende, weil die das aufbauen. Also deswegen, glaube ich, entsteht diese Diskrepanz auch einfach.
Ist es auch in einer gewissen Art und Weise gut, weil ja, es ist schön, wenn ein Team eine Freundesgruppe ist und wenn es man seit 20 Jahren für das gleiche Team spielt, aber wir wollen alle, dass Flag Football größer und professioneller wird. Und das wird nur dadurch erreicht, dass auch die Teams größer und professioneller werden. Und dann wird es Teams geben, die eine bessere Infrastruktur bieten können, die die besseren Spieler dann natürlich auch anziehen und damit aber auch ein Fundament für Nationalmannschaften schaffen, um auch Deutschland hoffentlich bald wieder wirklich kompetitiv in Europa und der Welt machen zu können. Also deswegen, ich sehe da auf jeden Fall auch einige Vorteile für Flag Football als Ganzes. Nichtsdestotrotz muss man sagen, war es natürlich auch ein sehr schnelles Wachstum. Wenn wir uns nochmal die Historie anschauen, 2024 in der Regionalliga-Saison den Aufstieg geschafft in der Relegation, 2025 in der DFL-2-Saison direkt als Meister den Aufstieg geschafft in die DFL 1 und jetzt dieses Jahr 2026 reden wir über sie als Erstligateam und auch als Contender fürs Final Eight. Und das ist natürlich eine krasse Entwicklung, die ein bisschen im Gegensatz zu den Erlangen Sharks steht, die ja auch den Durchmarsch geschafft haben, die aber auf einem Fundament von einem Tackle-Team, von Luca Daumenlang und Freunden, die ja schon sehr lange Flag spielen, basiert, die ja auch diesen schnellen Aufstieg geschafft haben, aber ein bisschen mehr Historie haben als die Düsseldorf Firecats.
Definitiv. Und ich glaube, hier
Ja.
können wir auch, wenn wir, aber auf die Saison werden wir noch mal ein bisschen mehr dann zu sprechen kommen. Wir wollen gleich noch kurz über den Verein so und über das Training und sowas reden. Aber vielleicht könnte das auch natürlich ein Problem sein. Ich glaube einfach, dass sie auch in der ersten Liga merken werden, dass es schon noch mal ein anderes Niveau gibt. In der zweiten Liga, das Niveau ist sicherlich sehr, sehr solide, aber das Niveau ist nicht die erste Liga. Die erste Liga ist schon noch mal besser und deswegen bin ich auch gespannt, wie sie da vor allen Dingen erstmal an den ersten zwei Spieltagen so ein bisschen darauf reagieren werden, dass das alles schon ein bisschen ein anderes Niveau haben wird. Ich glaube, da werden sie auch, ja, ich weiß nicht, wie viel sie Trainingsspiele vielleicht gegen andere Spieler machen, wie viel sie auf internationalen Turnieren irgendwie noch davor ein bisschen spielen konnten, aber ich glaube, dass sie auch hier ein bisschen, nicht einen Schock vielleicht erleben werden, aber erstmal kurz die Augen geöffnet bekommen. Erste Liga ist schon hart. Aber also nicht, dass sie es nicht schaffen
Wobei
können,
man
aber ich glaube, es ist was anderes, weil sie es in der Hinsicht nicht gewohnt sind.
natürlich sagen muss, wenn man jetzt auch anschaut, was du sicherlich gleich auch nochmal anbringst, Josh, die kriegen 11 neue Spieler dazu, von denen natürlich einige auch von etablierten DFFL-Teams kommen und die natürlich auch die Erfahrung mitbringen und sich jetzt nicht so umstellen müssen. Ein Luca spielt Nationalmannschaft, der kennt das Tempo. Also ich denke, ich bin bei dir. Es wird am Anfang hart, gerade für einen Quarterback, sich darauf einzustellen. Aber ich glaube, dass sie genug, ja, Spielerpotenzial haben, um da auch sich sehr schnell anzupassen.
Genau, dann würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen auf die Trainings- und auf die Vereinsbedingungen.
Ja,
Bis hin zur
also
Stra
das, genau, das ist auch ein sehr spannendes Thema, weil hier nochmal große Unterschiede zu anderen Teams hervortreten. Und zwar, sind die Firecats da, obwohl sie erst seit 3 Jahren jetzt in einem Ligabetrieb als Firecats spielen, wirklich schon ein deutliches Stück weiter als die meisten anderen Teams? Denn sie haben feste Coaches. Ja, der Head Coach Darius Schmitz ist jetzt auch noch Spieler, aber sie haben tatsächlich 4 Coaches, die reine Coaches sind. Und ich glaube, das hat eigentlich kein Team. Ich kenne kein Team in Deutschland im Flag Football, die das so haben. Und das ist natürlich ein Pluspunkt. Man kann sich deutlich mehr auf die Spieler fokussieren und konzentrieren. Die Spielerentwicklung und die Integration ist deutlich leichter, als wenn das alles mit Spielertrainern zu bewältigen ist. Und du hast gesagt, 11 neue Spieler. Also im Gespräch meinte Darius zu mir, sie haben 11 Spieler aus dem Kader der letzten Saison. 11 neue Spieler kommen in die erste Mannschaft, teilweise von anderen Teams. Ich weiß nicht, wie offiziell alle Sachen sind, aber ich glaube, wir können über Ben Fröhlich reden, der von den KKM Wizards zu den Düsseldorf Firecats gewechselt ist. Wir können über Aaron Rosemann reden, der von den Köln, jetzt stehe ich um Schlauch,
Falcons.
die Cologne Falcons,
Falcons.
sorry, gewechselt ist. Noch weitere Spieler von den Falcons sind zu den Düsseldorf Firecats gewechselt. Ihr neuer Quarterback, dessen Name ich leider gerade nicht mehr auf der Zunge habe, aber der früher bei den Troisdorf Jets gespielt hat, auch im Tackle, jetzt auch beim Nationalmannschaftscamp dabei war, ich glaube sogar es in den erweiterten Kader geschafft hat. Also, wir haben sehr viele neue Spieler, die ihnen sehr viel Qualität bringen, die aber natürlich auch integriert werden müssen, damit dieses Team nicht nur athletisch und sportlich top aus individuellen Spielern besteht, sondern auch als Einheit fungieren kann. Und ich glaube, das ist der größte Knackpunkt, den ich bei den Düsseldorf Falcons jetzt nächstes Jahr sehe. Schaffen Sie es mit dieser krassen Umstrukturierung, würde ich fast sagen, weil Sie bestimmt auch einige Spieler, die letztes Jahr für den Aufstieg gesorgt haben, ins zweite Team, sag mal so hart, degradieren müssen. Ob Sie das schaffen, das ist für mich das größte Fragezeichen.
An der Stelle würde ich auch noch kurz was einbringen, was ich in einem anderen Interview mit einem Coach gesprochen habe, auch oder besprochen habe, der auch aus NRW kommt, dass das Thema tatsächlich ist, dass viele jetzt die Chance sehen, bei den Firecats erfolgreich zu sein, zu wechseln. Ich meine, du hast Köln angesprochen. Das ist ein Team, was jetzt sehr drunter leiden wird, wahrscheinlich ihre Ambition auf die erste Liga jetzt auch aufgeben kann mit den Abgängen, nachdem sie es nicht geschafft haben. Und dass aber Düsseldorf jetzt so viele Spieler hat, dass viele aus einem Erstligapotenzialteam oder Erstligateam es dann nicht in den Kader schaffen und im zweiten Team landen. Weil die Konkurrenz jetzt natürlich extrem hoch ist.
Ja, könnte man definitiv, glaube ich, darüber streiten, dass dann vielleicht sogar, wenn ein Team am Ende, ich meine, wir haben jetzt gerade von 22 Spielern geredet, ist natürlich ein großer Kader, ist eine große Kadertiefe, das heißt, da könnte man auf jeden Fall auch Verletzungen oder irgendwie sowas Ähnliches gut wegstecken. Trotzdem muss man ganz klar sagen, 22 ist ein sehr, sehr großer Kader für ein Team. Und wenn da dann noch Leute weiterhin denken oder weiterhin die Chance sehen, bei Düsseldorf Firecats erste Liga zu spielen, was ansonsten in der Umgebung, glaube ich, nur die Mülheim Shamrocks noch tun, wenn man das Ruhrgebiet noch anschaut. Ansonsten ist alles weiter südlich, was Kelkheim, Waldorf und so weiter angeht. Deswegen, ja, bin ich auch gespannt, wie das sich dann auswirken wird. Aber ich glaube, hier sind sie als Verein. Werden hier auch keine falschen Ambitionen gesetzt. Das heißt, hier wird ganz klar gesagt, wir gehen hier auf Leistung, was definitiv gut ist. Und deswegen wissen die Spieler ja auch, dass sie, wenn es nicht reicht, ja, dann liegt es nicht an irgendwelchen anderen Sachen, sondern liegt es einzig und allein an Leistung. Ich glaube, dann ist es auch, also es ist alles klar kommuniziert und deswegen glaube ich, dass da gar nicht zu viel Reibungen entstehen werden.
Ja, mir ist übrigens jetzt gerade wieder eingefallen, weil ich habe ihn gefunden. Nick Shaper ist der neue Quarterback der Düsseldorf Firecats, der, wie gesagt, bei Troisdorf gespielt hat, der auch bei den Cologne Centurions, glaube ich, war das, gespielt hat, oder Falcons, also ein Kölner Team. Also schon sehr erfahren. Ich glaube, ist noch relativ jung, glaube 24, und wie gesagt, auch im erweiterten Kader, oder zumindest war er beim Tryout der Nationalmannschaft. Das heißt, dort haben sie die Qualität, um auch ihren letztjährigen Quarterback Kai Rothe zu ersetzen und vielleicht sogar zu upgraden. Sie haben sehr viele schnelle Spieler, jetzt auch mit Ben Fröhlich, mit einem Cedric, der auch letztes Jahr schon einer der Leistungsträger der Offense war. Und was ich auch interessant fand, Lasse, wir haben schon mal darüber geredet, es gibt ja einige Sportler aus anderen Sportarten, zum Beispiel ein Ultimate Frisbee-Spieler, der jetzt in Flag Football gewechselt ist. Und dort gibt es zwei oder sogar drei, die eben zu den Düsseldorf Firecats gekommen sind, um ihren Traum von Olympia zu verfolgen. Und das ist natürlich auch etwas, so ein Team wie die Firecats, die sehr ambitioniert sind, sehr gute Infrastruktur bieten, aber eben auch sehr viele Möglichkeiten für neue Spieler bieten, weil sie eben nicht dieses 10 Jahre, ich sag mal, gereifte Team ist, aus einer Freundesgruppe, die dann sehr enge Verbindungen haben. Das bietet natürlich genau solchen Athleten aus anderen Sportarten die Möglichkeit, dort den Weg und Fuß zu fassen im Flag Football. Und das kann man jetzt positiv oder negativ betrachten, aber insgesamt Flag Football als Ganzes, würde ich sagen, ist das positiv. Oder was ist eure Meinung dazu?
Ich glaube auf jeden Fall auch, dass das eine Chance sein kann. Gerade wenn ein Team, also genauso wie du es sagst, ein Team ist noch nicht lang auf sich eingespielt. Ein Team ist darauf auch ausgelegt, jetzt neu Spieler zu integrieren. Deswegen ist jetzt auch, muss man ganz klar auch einfach sagen, dann der richtige Zeitpunkt zu sagen. Jetzt wird alles bei denen sehr neu, die ganzen Konzepte, das ganze Spielverständnis, was von Team zu Team ja auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich ist, wird jetzt ja noch mal neu erklärt und wird in dieser Offseason hier gemacht. Deswegen ist, glaube ich, dieser Zeitpunkt jetzt gerade, ja, glaube ich, fast schon ideal, muss man sagen.
möchte jetzt da nicht vorgreifen auf unseren Ausblick auf nächste Saison. Aber es ist natürlich so, dass das, glaube ich, für mich das Team ist mit dem höchsten Upset-Potenzial und der größten Enttäuschung. Also ich sage mal, von denen ist wirklich von Halbfinale beim Final Eight bis hin zum Verpassen des Final Eights alles drin.
Ja, also ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, vom Spielermaterial, vom Coaching-Material, von der Struktur, und das können wir jetzt auch direkt sagen, haben sie auch ganz klar Final Eight als Ziel der Saison ausgegeben. Also das ist ganz klar ihr Ziel, und ich glaube, das ist auch für alle Spieler das Ziel. Also mit irgendwie 4 Leuten, die jetzt beim Nationalmannschaftstryout waren, im Herrenteam, plus die ganze Erfahrung, die auch schon da war und die jetzt auch noch dazugekommen ist, muss das Ziel sein. Und ich sehe das auch als sehr realistisch an. Vor allem, wenn wir jetzt auch auf die Saison und auf die Trainings schauen, wie gesagt, mit diesen externen Coaches, also mit den Coaches, die wirklich reine Coaches sind, haben sie auch die Möglichkeit, Konzepte, die es im Tackle Football ja viel gibt, mit Position Coaches, die sich in einem Spiel, an einem Game Day, dann rein um zum Beispiel den Blitzer kümmern oder rein um die DBs, da einfach wirklich nochmal wirklich einen Push zu geben, den andere Teams nicht geben können, weil man diesen Mental Load, Lasse, wir beide kennen es sehr gut, wir sind beides Spieler, aber auch Coaches und Coordinator auf dem Feld, diesen Mental Load nicht zu haben, sich rein aufs Spiel konzentrieren zu können, das enabled auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Potenzial.
Definitiv, ich meine, wir merken es jetzt auch immer schon bei anderen Teams, dass dann irgendwie Sideline-Spieler versuchen, das zu übernehmen, aber komplett von draußen aufzuschauen, auch nicht immer nochmal so ein bisschen als Coach noch im Hinterkopf zu haben, ich schaue nur auf mich selber, sondern ich schaue auch ein bisschen auf andere Spielerinnen und Spieler, die neben mir auf dem Platz sind, machen die alles richtig, kann ich da irgendwas verbessern? Das von den Leuten wegzunehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und großer Punkt.
Ich würde eine Sache nur an der Stelle an euch weitergeben und mal die Frage stellen, wie ihr das seht. Und zwar, das mit den Coaches hatten sie letztes Jahr bei den Damen ja auch. Ich denke, über die Damen sprechen wir noch ganz kurz. Muss aber sagen, dass es natürlich bei allen Coaches, die man hat, auch wichtig ist, dass man die Expertise hat und weiß, wie man damit umgehen muss, weil wir durchaus im Rückblick aufs Final Four die Info oder die Meinung waren, dass das vercoacht war.
Die
Ja. Und
Meinung.
natürlich viele Coaches auch noch nicht so im Fleck drin sind, wie vielleicht ihr als Koordinator oder einfach Spielerleute.
Ja, also die Meinung, da gehe ich vollkommen mit dir mit. Das, vor allem dieser letzte Drive der Düsseldorf Firecats im Finale gegen die Augsburg Lions war, ja, also das muss man ganz klar sagen. Das Play Calling hier war nicht gut. Vielleicht war auch die Execution nicht gut. Das kann ich jetzt gar nicht ganz genau bewerten. Vielleicht hat der Trainer was anderes gesagt. Aber so wie wir das sehen. Und dann auch im letzten Play, dann beim vierten und lang in der eigenen Endzone ein Double-QB-Play zu spielen mit einer ganz jungen QB. Und so, also das war wirklich, muss man ganz klar sagen, das war nicht gut gecoacht. Auch das Time-Management in dem ganzen Spiel war nicht gut, weil man Timeouts nimmt. Die Düsseldorf Firecats sind ein Team, das die ganze Zeit in der ganzen Saison immer teilweise vor der 2-Minuten-Warnung die ganze Zeit Timeouts genommen hat.
Und da müsst ihr kurz gesagt, da will ich nicht zu tief eingehen, weil das ist jetzt das Damenteam.
Okay, ja.
Das Herrenteam ist deutlich besser gecoacht, weil sie dort einfach auch durch Coaches haben, die schon lange Jahre Fleckerfahrung haben. Man kann sagen, sie nutzen auch externe Trainerkompetenzen, wie zum Beispiel um Murray Williams, den DB aus der ELF, den ihr hier gerade ein bisschen zerrissen habt. Aber eher dann halt für die technischen Sachen, für Footwork, für Athletik, für Stellungsspiel und so weiter, was dann deutlich besser ihr übersetzt zum Flag Football. Auch den Coaching Positions, die dann auch wirklich Dinge entscheiden, haben sie erfahrene Flag-Leute, zumindest im Herrenteam. Also
Ja,
das,
und
da macht mir
das,
keine Sorgen.
genau, und das glaube ich auch, deswegen, da nehme ich meinen Rant auch jetzt nochmal ein bisschen zurück. Ich glaube auch auf jeden Fall, dass dieses Knowledge für die einzelnen Positions gerade so super wichtig sein kann, was dann vielleicht die Gameplans und so angibt. Da haben sie dann auch die richtigen Leute. Ich glaube, das werden sie auch zur nächsten Saison auch im Frauenteam noch ein wenig ändern. Muss aber ganz klar sagen, was die von den einzelnen Spielerinnen Leistungen auf sind, wie die von der Technik her gecoacht sind und so, da wird ganz, ganz viel richtig gemacht bei den Düsseldorf Firecats. Das kann man, glaube ich, definitiv so unterstreichen.
Ja, und dann schauen wir vielleicht auch mal auf die nächste Saison, aber auch auf die weiteren Teams. Denn wir haben die Damen schon angesprochen. Wir werden auch noch mehr über sie sprechen, aber ganz kurz hier zu sagen, die Damen auch letztes Jahr als erstes, die erste Saison in der DFLF teilgenommen, direkt den zweiten Platz geholt. Auch, muss man dazu sagen, mit einigen Spielerinnen, die nicht ursprünglich bei den Firecats waren. Aber auch das, natürlich haben wir schon angesprochen, ist eben natürlich auch Teil ihrer Philosophie. Sie haben den Mona Stevens als Quarterback geholt. Sie haben eine Dora Jung geholt. Sie haben eine Pia Schwarz, die schon im Jahr davor für sie gespielt hat, geholt und damit natürlich auch einen Kern aufgebaut, der einfach ja, sie zur Vizemeisterschaft gebracht hat.
Kyra
Also
Fischer auch
da
noch
ist auch
kurz zu
die
erwähnen.
Kyra Fischer, genau, die ja lange Jahre bei den Wild of Wanderers Ladies gespielt hat und dort auch absolut both ways Top-Spielerin ist. Also das bin ich auch mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht und sehe sie da auch im Damen-Team auf jeden Fall als Contender um den Titel.
Und auch hier haben sie Spielerinnen aus anderen Sporten, ganz kurz noch. Zum Beispiel haben sie eine Sprinterin aus dem Bobsport, die jetzt auf Blitz und auf Receivern zum Beispiel eingesetzt wurde. Auch finde ich auch sehr spannend.
Ja, also es zieht sich durch. Ich weiß auch, genau, sie haben auch ein zweites Team. Und dieses zweite Team allerdings, so das fand ich auch interessant, was Darius gesagt hat, dort möchten sie mehr ein nachhaltiges Wachstum und die Teamchemie in den Fokus stellen, wohingegen im ersten Team natürlich doch sehr, sehr stark der Leistungsgedanke vorherrscht. Da hat er uns als Spatzen auch ein bisschen gelobt, denn wir sind so ein bisschen die Vorbilder, was die Teamstruktur angeht. Sie möchten in der Zukunft am liebsten auch in jeder Liga ein Team etablieren können, so wie wir das haben, was natürlich diese Durchlässigkeit und die Entwicklung von Spielern und Spielerinnen ideal einfach fördert. Das heißt, ist ein gutes Ziel, und ich glaube, das können Sie auf jeden Fall auch erreichen.
Genau, dann schauen wir nochmal auf die nächste Saison des ersten Teams. Wir haben schon ganz klar gesagt, definitiv ist das Final Eight das Ziel. Hier haben wir auch schon öfter angesprochen, werden sie mit ein paar Teams contenden. Sie sind, glaube ich, das Team, wo wir uns einfach am wenigsten noch sicher sind, wie weit hinaus es dann gehen kann. Von den Einzelspielern her sehr, sehr weit, wenn ich das so formulieren darf.
Absolut. Und wir haben schon gesagt, ihr Ziel ist eindeutig das Final Eight und dann schauen, was geht. Und ich glaube auch, das Halbfinale ist eindeutig nicht vom Tisch, sondern ist möglich. Ob sie dann gegen wirklich die ganz etablierten Teams in einem Halbfinale in Short haben, werden wir sehen. Aber auch das würde ich nicht komplett ausschließen. Deswegen für mich die Firecats auf jeden Fall eines der spannendsten Teams in der nächsten Saison. Und wenn wir auch noch weiterschauen, wir haben schon angesprochen, Düsseldorf mit der Flag Football WM dieses Jahr, mit dem Olympiastandort. Also Düsseldorf hat ja auch, bezeichnet sich gerne dann auch als Sportstadt, hat dort sehr viel Förderung. Und im Endeffekt wollen die Firecats diesen Push auch nutzen, um langfristig einfach ein Top-Flag-Football-Programm in Deutschland und Europa aufzubauen, um die Sichtbarkeit des Vereins und des Teams durch mehrere Nationalspieler und Nationalspielerinnen, Rekrutierungen und eben diese Vereinsinfrastruktur, die sie bieten können mit den Flag-Football-Plätzen, dem Patriots-Platz, dem Sebastian-Vollmer-Platz, die ja wirklich, weißt du, wir haben beim Final Six drauf gespielt, auch wirklich Top-Gegebenheiten bieten. Und dann wollen sie das Ganze nutzen, um einfach langfristig in den nächsten Jahren eine Marke im Flag Football in Europa zu werden.
Und da möchte ich sagen, es ist auch ein großes Kompliment an das Team, auch an die im Hintergrund. Ich meine, wir haben ja gehört, Düsseldorf Panther, Ryan Fire, in welcher Weise sie auch immer existieren, dass da Tackle-Größen kapiert haben, was Flag Football für eine Chance ist. Das ist meiner Meinung nach in manchen Köpfen der Tackle-Spieler noch nicht so ganz angekommen, die das so ein bisschen als kleinen Ableger sehen und es manchmal doch noch belächelt wird. Und das ist hier definitiv nicht der Fall, sondern es wird als absolut gleichwertig gepusht, als Chance. Und das würde ich mir manchmal bei mehr von diesen großen Tackle-Teams wünschen, wo es tatsächlich noch nicht so angekommen ist.
Absolut.
Genau, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam ein bisschen zum Abschluss. Ich glaube, die Düsseldorf Firecats sind ein Team, was die Liga ja, in vieler Hinsicht spaltet. Ich glaube, das ist ein erster, und ich will auch nicht sagen, dass ich nicht in meinem Leben schon mal ein negatives Wort über die Düsseldorf Firecats verloren habe. Ich glaube, dass das in erster Hinsicht nicht vielleicht gerade nice, aber auch ein bisschen ein Frust ist, gerade von Spielerinnen und Spielern, die zu ihnen gewächst haben, von dem schnellen Erfolg, den sie haben. Trotzdem kann man viel über die Düsseldorf Firecats diskutieren. Wenn ihr da eine Meinung habt, dann schreibt die uns gerne. Ich finde, da glaube ich, jede Diskussion kann man ein bisschen zulassen. Trotzdem muss man, glaube ich, ganz klar ansehen, dass sie sportlich definitiv dorthin gehören, wo sie jetzt hin. Das haben sie sich erarbeitet. Das haben sie durch ihre viele Arbeit, die sie reingesteckt haben, definitiv verdient. Und deswegen ja, bin ich ganz gespannt, was bei den Düsseldorf Firecats in der kommenden Saison passieren wird.
Ja, und vor allem haben wir auch gesagt, jede Marke, jede professionelle Auftritt von einem Flag Football Team in Deutschland und Europa hilft der Sportart. Und das eine ist die Community, die darüber denkt, persönliche Sachen, aber objektiv gesprochen sind erfolgreiche Teams oder professionelle Teams immer erstmal ein Gewinn für den Sport an sich.
Und auch hier muss man sagen, die Düsseldorf Firecats werden sich in den nächsten Jahren als ein Team da oben etablieren. Das muss man ganz klar so festhalten. Das ist deren großer Anspruch und dem werden sie meiner Meinung nach auch nachkommen. Deswegen würde ich sagen, lass ich noch Josh das letzte Wort für die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt uns gern Feedback, meldet euch bei uns, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Vereinen habt, wenn ihr aus Vereinen kommt und irgendwas Wichtiges noch loswerden wollt. Vielen Dank für die netten Interviews, die auch zu der im Vorhinein zu dieser Folge wieder passiert sind. Und entschuldigt bitte den Tag Verspätung. Dafür habt ihr uns quasi fast live gehört.
Exakt. Ja, ich will auch nur noch abschließend sagen, wir haben heute über zwei Vereine geredet, die sehr interessant sind, die sehr spannend sind und die ein bisschen auch gegensätzlich sind. Und ich hoffe, dass dort auch wirklich eine neue Rivalität entstehen kann. Düsseldorf-Duisburg ist jetzt nicht direkt um die Ecke, aber in NRW beides und damit hoffentlich auch der Startpunkt für eine coole Nordrhein-Westfalen-Rivalität und Nordrhein-Westfalen-Derby. Abschließend kann ich nur sagen, Düsseldorf und Duisburg, falls ihr die Folge hört, teilt sie gerne auch auf Instagram, helft uns auch noch mehr Reichweite zu bekommen und falls ihr Anmerkungen, Fragen oder irgendwelche Wünsche habt, schreibt sie uns gerne. Wir finden es immer toll, wenn ihr uns schreibt. Es ist super, mit euch zu interagieren. Und dann hören wir uns nächsten Montag wieder zur nächsten Folge. Wir haben noch zwei Teamvorstellungen, also insgesamt vier Teams vor uns. Und dann würde ich sagen, es ist schon bald Zeit für unsere großen DFL 1 Predictions. Also bis nächste Woche und ganz viel Spaß beim Hören.